Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Offizielle Musikthema für die Olympischen Spiele von Victor Lemann. Ein Fest der Superlative soll es werden, aber schon am Eröffnungstag ein Schock. Anschläge auf technische Anlagen haben weite Teile des französischen Bahnverkehrs lahmgelegt, trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen. Für die Sicherheit der Spiele garantiert der französische Staat, der auch massiv in die Infrastruktur investiert hat, Olympia. Ein Milliardengeschäft. Für wen lohnt es sich? Dazu gleich ein Gespräch mit dem Olympiasieger und Ökonom Wolfgang Mennig. Doch zunächst geht es um ein Unternehmen, das seine Beschäftigten schwer geschockt hat. Der zweitgrößte deutsche Autozulieferer ZF will bis 2028 jede vierte Stelle in Deutschland streichen. Standorte sollen zusammengelegt oder gebündelt werden. Dass es einen Stellenabbau beim hochverschuldeten Unternehmen geben wird, das war schon bekannt. Doch die genannte Zahl übertrifft alle Befürchtungen. Der Betriebsrat kündigt Widerstand an. Thomas Wagner berichtet.
Die potenziell Betroffenen reagieren höchstgradig verärgert. Stimmen von Mitarbeitern des Autozulieferkonzerns ZF am Konzernstandort in Friedrichshafen.
14.000 Stellenabbau. Ja, es ist traurig, dass der Mitarbeiter das natürlich wieder erst über die Medien mitkriegt. Ich bin froh, dass ich jetzt am bald in Rente bin, dass ich es wenigstens noch geschafft habe. Aber schade um die Jungen, die jetzt noch kämpfen drum und sollen da noch motiviert sein, in dem Laden weiterzuarbeiten.
Bin ich der gleichen Meinung. Weil das ist immer nur über die Medien.
Und dann betreibt dieser Mitarbeiter nach Feierabend unweit des ZF-Werkes in Friedrichshafen eine Ursachenanalyse.
Ja, zu viele Einkäufe gemacht, die ZF. So, die Milliardenprojekte sind einfach definitiv zu viel gewesen.
Nicht ganz falsch, denn tatsächlich hat der Autozulieferer ZF, der in früheren Zeiten vor allem mit dem klassischen Getriebebau groß geworden ist, durch große Zukäufe in den vergangenen 10 Jahren von sich reden gemacht. Erst war es der US-amerikanische THW-Konzern, dann der Bremsenhersteller Wabco, den sich ZF einverleibt hat, in Zeiten, in denen sich das Zinsniveau noch auf denkbar niedrigem Niveau bewegt hatte. Das ist nun nicht mehr der Fall. Der Konzern war, so ein Unternehmenssprecher, Ende 2023 mit knapp unter 10 Milliarden Euro verschuldet, die derzeit hohen Zinsen drücken. Und dann kommt noch eines dazu, was ZF-Vorstandschef Holger Klein schon im Frühjahr in einem Interview beschrieben hat.
Die Transformation zur E-Mobilität, das wird am Ende des Tages Arbeitsplätze, Beschäftigung kosten. Ein E-Antrieb hat etwa die Hälfte der Wertschöpfungstiefe wie ein Getriebe. Aber wir arbeiten natürlich in Szenarien auch mit Themen wie Fluktuation und Demografie, also Mitarbeitern, die in Pension gehen.
Und so heißt es dann in der Pressemitteilung von heute, dass der Abbau von bis zu 14.000 Stellen alleine an den deutschen Standorten innerhalb der nächsten 4 Jahre nach Möglichkeit sozialverträglich vonstatten gehen soll. Nach Möglichkeit heißt aber auch, Kündigungen nicht ausgeschlossen, wenn Frühverrentungen und Abfindungsprogramme nicht ausreichen sollten. Entsetzen bei Achim Dietrich, Vorsitzender des ZF-Gesamtbetriebsrates.
Natürlich ein Schock, große Überraschung, dass das jetzt kurz vor dem Sommerurlaub hier veröffentlicht wird. Die Beschäftigten machen sich natürlich entsprechend große Sorgen. Es herrscht großes Unverständnis, dass der Vorstand sich hier gegen Deutschland entscheidet.
Das Gegenteil sei wahr, so ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Die Entscheidung sei für die deutschen Standorte getroffen worden. Dort allerdings müssten Strukturen vereinfacht und Stellenüberhänge abgebaut werden, zumal das Geschäft mit Getrieben, E-Motoren, Achsen und vielem anderen derzeit eher schleppend laufe.
Dass im großen Stil abgebaut wird, ist schon länger bekannt. Dass es jetzt bis zu 14.000 gehen, ist eine zusätzliche Hiobsbotschaft.
So Automobilexperte Ferdinand Dudenhöfer. Dudenhöfer nimmt bei der Suche nach der Ursache für die aktuelle Misere bei ZF auch die Politik ins Visier.
Also es ist die Prämie für E-Autos, die fehlen. Es sind die vielen Kommentare von Politikern, dass das Verbrennerverbot ausgehebelt wird. Die Kunden haben keine Lust, Elektroautos zu kaufen unter diesen Bedingungen.
ZF-Gesamtbetriebsratschef Achim Dietrich sieht allerdings erst einmal den ZF-Vorstand in der Pflicht.
Wir werden natürlich für jeden Arbeitsplatz in Deutschland kämpfen.
Wie genau, das lässt der Betriebsratschef aber noch offen.
Thomas Wagner berichtete. Heute früh, kurz nach 8 Uhr, liefen die ersten Meldungen über die Ticker. Massiver Angriff auf das französische Schnellzugnetz. An drei Orten haben unbekannte Leitungen mit Glaswasserkabeln in Brand gesetzt, mit erheblichen Folgen für hunderttausende Bahnreisende. Auch der Zugverkehr zwischen Frankreich und Süddeutschland ist gestört. Christiane Kess aus Paris.
Um 4 Uhr morgens sollen die Brandanschläge auf Signalanlagen der französischen Bahn SNCF verübt worden sein. Zahlreiche Kabel wurden dabei zerstört. Die Reparaturen werden mindestens das ganze Wochenende andauern. 800.000 Fahrgäste werden von den Einschränkungen im Bahnverkehr betroffen sein. Die Anschläge beschädigten laut französischer Bahn die Strecken der TGV-Schnellzüge von Paris nach Lille im Norden, nach Straßburg im Osten und nach Bordeaux im Westen. Auf der Zugtrasse nach Marseille im Süden wurde ein Sabotageversuch durch wachsame Bahnangestellte verhindert. Vor allem am Pariser Bahnhof Montparnasse strandeten etliche Reisende. Am kommenden Wochenende wollten viele aus Paris und dem Umland in die Sommerferien starten. Die Behörden hatten zuvor dazu aufgerufen, vor allem die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, um die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele heute Abend nicht zu behindern. Mehr als 300.000 Zuschauer, darunter mehr als 100 Staats- und Regierungschefs, werden zur Eröffnungszeremonie auf der Seine erwartet. Premierminister Gabriel Attal sagte zu den Anschlägen, diese Operationen seien vorbereitet und koordiniert worden, es seien neuralgische Punkte ins Visier genommen worden. Attal rief zur Vorsicht bei Spekulationen über mögliche Täter auf. Bisher hat sich niemand zu den Aktionen bekannt.
Christiane Kess, Olympia, das bedeutet Milliardenkosten und Milliardeneinnahmen. Für Tokio wurden die Olympischen Spiele zum Milliardengrab. Paris will es besser machen, es wurden nur 2 neue Sportstätten gebaut. Viel Geld floss in die Infrastruktur, in neue Metrolinien und das Olympiadorf, das danach weiter genutzt werden soll. Und der Faktor Sicherheit, der wird in Paris natürlich auch ganz groß geschrieben. Auch wenn nicht alles geschützt werden kann. Für wen lohnt sich Olympia und was kostet die Sicherheit? Darüber will ich jetzt mit Wolfgang Mennig sprechen, Wirtschaftsprofessor an der Uni Hamburg und Olympiasieger im Rudern vom Jahr 1988. Hallo, Herr Mennig.
Hallo, guten Tag.
Wie stand es denn damals um das Thema Sicherheit? Wie gut geschützt fühlten Sie sich?
Wir fühlten uns gut geschützt. Man muss ja vorherschicken, das erste große Terrorgeschehen waren ja die Olympischen Spiele 1972, sozusagen publik, also sehr weit veröffentlichter Terror. Seitdem waren die Olympischen Spiele immer ganz anders geschützt. Wenn wir ins Olympische Dorf wollten, mussten wir unsere Sachen auspacken wie am Flughafen. Wir mussten durch einen Scanner gehen. Also die Sicherheit war schon damals sehr hoch.
Das Olympische Komitee, das spricht ja gerne von rein privater Finanzierung im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen, aber für die Sicherheit garantiert natürlich der Staat. Was kostet das? Haben Sie eine Vorstellung?
Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Ich war zuletzt bei den Berechnungen für München 2018 beteiligt und wir hatten uns dann die Sicherheitskosten von anderen Olympischen Spielen angeschaut, hatten nach Athen geguckt, haben gefragt, was eigentlich da der AVAX-Einsatz gekostet habe. Man hat ja damals kurz nach den Attacken von 2001 in den USA den ganzen Luftraum Griechenlands damit geschützt. Und die Antwort war, gar nichts, weil diese Airbags-Flugzeuge müssen ohnehin in Übungen bleiben und habe diese Übung jetzt halt über den griechischen Luftraum gemacht. Wir haben also keine Zahl bekommen und damit ist es schwer zu fassen, was diese Sicherheit für Griechenland gekostet hat.
Vielleicht kann man das andere besser fassen. Ich habe es schon erwähnt, Paris hat sich richtig aufgemöbelt. Ein riesiges neues U-Bahn-Netz wird gebaut. Eine erste neue Linie gibt es schon. Das olympische Dorf in Saint-Denis, in einem der ärmsten Viertel in den Banlieues, das soll erhalten bleiben. Also schauen wir zurück, Barcelona, London, Paris. Für die Städte lohnt sich das.
Ja, das ist genau der Punkt. Es wird oft zusammengewürfelt, dass diese Infrastrukturkosten zusammen mit den Organisationskosten doch so viele Milliarden ausmachen würden. Hier in Paris schwirren 9 Milliarden herum. Das sind aber eigentlich keine wirklich Olympia-originären Kosten. Denn gucken wir mal, vielleicht hier mal nach München, nicht? Da ist ein olympisches Dorf gebaut worden, das wird noch heute von den Menschen bewohnt. Es ist eine U-Bahn-Linie gebaut worden, die München so vorher nicht hatte. Die wird noch heute genutzt. Es ist also kostenrechnerisch falsch, diese Investitionskosten den Olympischen Spielen zuzurechnen. Und so ist es auch heute falsch. Aber das ist schwer zu, sagen wir mal, transportieren. Man müsste streng genommen sowas wie AFA-Ansätzen, also Absetzung für Abnutzung, für den Zeitraum, für den, sagen wir mal, dieses olympische Dorf genutzt wird oder die U-Bahn genutzt wird für Olympische Spiele, da darf man nur anteilig die Ausgaben ansetzen, mehr nicht.
Das wäre, glaube ich, Erbsenzählerei. Aber nochmal zurückgefragt, die Städte möbeln sich auf, also Olympia bringt einen wichtigen Impuls. Allein das schon ist doch der Mühe wert, oder?
Naja, also ich bin ein bisschen skeptisch, ob man der olympischen Familie wirklich einen Gefallen getan hat, dass man sie so groß macht, dass immer die ganze Städte sich dafür entwickeln wollen. Olympia war nie gedacht als ein Stadtentwicklungsprogramm. Wir von der olympischen Familie haben das gemocht, dass sich die Städte so schön gemacht haben, wenn wir kamen. Aber es ist uns auf die Füße gefallen, weil das halt, Stadtentwicklung ist das Teuerste, was sie haben können. Und das waren immer viele, viele Milliarden. Tokio war der absolute Höhepunkt. Und das hat uns in ein schlechtes Licht gerückt, als wenn wir so teuer gewesen wären. Aber nein, es war eigentlich die Stadtentwicklung. Von daher ist das eine zweischneidige Sache. Ja, viele bewerben sich nur deshalb, weil sie, die Städte bewerben sich nur, weil sie in eine Situation kommen wollen, wo sie die Staatspräsidenten sagen wir, erpressen können und ein paar zusätzliche Milliarden für ihre Stadtentwicklung. Es geht ihnen nicht mehr darum, die besten Sportler der Welt in ihrer Stadt zu haben. Und das ist eine problematische Situation für die olympische Familie.
Dann machen wir trotzdem eine Gesamtrechnung auf. Ich habe schon gehört, Sie haben 9 Milliarden erwähnt. Wie setzt sich das denn zusammen?
Ja, im Prinzip gibt es zwei große Budgets. Das eine ist das Organisationsbudget. Da sind also beispielsweise das Essen der Olympioniken, die Medaillen, die Eröffnungsfeier, Organisationskosten und so weiter und so fort. Hier gibt das IOC regelrecht vor, dass mit mindestens 3 Milliarden gerechnet werden muss. Und dann gibt es das Nicht-Organisationsbudget. Und das sind halt Investitionsausgaben für neue Stadien, für Infrastrukturen und so weiter und so fort. Und das setzt sich im Fall von Paris, wo sehr wenig neu gebaut worden ist, wo sehr viel auf temporäre Stadien Wert gelegt wurde, auch vor sehr schönen Orten, zu 9 Milliarden zusammen.
Ist das Olympische Komitee der Hauptprofiteur mit Blick auf Ticketpreise, Einnahmen aus TV-Rechten, Sponsoren etc.?
Ja, und so soll es auch sein, sage ich mal, als Mitglied der olympischen Familie. Ich meine, das IOC, das muss man auch sagen, bei aller Kritik, das nimmt seine Milliarden Einnahmen und verteilt es weiter an die nationalen olympischen Komitees. Da gibt es sehr, sehr arme. Deutschland hat bei weitem nicht das ärmste nationale olympische Komitee, der DOSB. Und es gibt die auch an die Fachverbände. Also mein Fachverband, der Internationale Ruderverband, pardon, bei aller Wertschätzung, der könnte nicht existieren, wenn er nicht jede 4 Jahre einige Millionen aus diesem Etat bekommen würde.
Was bringt Olympia den Sportlern? Sie stehen ja immerhin im Mittelpunkt für das, die Sportler macht man das. Schließlich hat sich da was getan. Da wird ja immer wieder geklagt.
Naja, also erstmal muss man sehen, wenn sich junge Leute im Alter von 10, 14 Jahren entscheiden, für Olympia zu trainieren, dann machen sie es ja nicht wegen des Geldes, sondern sie machen es, weil sie ihre Grenzen kennenlernen wollen, weil sie Siegerehre haben wollen. Und das ist auch letztlich das, was Olympische Spiele bringen sollen. Schöne Begegnungen mit vielen anderen internationalen Sportlern aus anderen Sportarten. Dieses Gefühl ist das, was im Vordergrund steht. Ja, ich weiß, dass es die Kritik gibt und ich kann sie auch teilen, dass alle daran verdienen, übrigens ja auch Medien daran verdienen, aber nur die Sportler nichts bekommen. Es gab schon von Michael Groß 1988 den Vorschlag, doch eine Startprämie von $100.000 pro Olympiateilnehmer zu zahlen. Das ist also eine altbewährte Forderung. Ich habe auch nichts dagegen, aber man muss immer sagen, das steht nicht im Vordergrund, warum Sportler das tun sollten.
Machen wir das Bild nochmal auf und ganz groß. Was bringen diese Olympischen Spiele denn der französischen Wirtschaft? Das Statistikamt, das Französische, hat schon gesagt, da gibt es ein klein wenig Wachstum mehr.
Also diese Olympischen Spiele sind, so wie Fußballweltmeisterschaften, sehr, sehr oft statistisch untersucht worden, und zwar ex post, also im Nachhinein anhand harter Daten von den statistischen Ämtern, wie zusätzlicher Tourismus, zusätzliche Steuereinnahmen, Einkommen, Beschäftigung. Und Ökonomen sind ja grundsätzlich nicht einig, aber hier ist doch sehr viel Einigkeit, dass wir, so drücken wir es aus, keine statistisch signifikanten Effekte nachweisen können. Weder kurzfristig noch langfristig.
Letzte Frage.
Vorher wird was behauptet, aber dann nachher lässt sich es nicht zeigen.
Letzte Frage, bitte ganz kurze Antwort. Wie schneidet die deutsche Mannschaft ab?
Ja, ich hoffe mindestens so gut wie in Tokio. Da war es der 9. Platz. Ich hoffe, dass es mehr wird.
Wunderbar.
Mir ist vor allen Dingen wichtig, dass alle Sportler ihre Fähigkeiten ausleben können.
Danke an Professor Mennig, Olympiasieger und Ökonom von der Uni Hamburg. Und wir machen weiter mit der KI in der Krebsforschung. Die künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und sorgt vor allem an der Börse für einen großen Hype. Der Prozessorenhersteller Nvidia gehört zu den wertvollsten Börsenkonzernen der Welt. Wie sieht es aber mit KI-Modellen in der Praxis aus? Die KI hat ja schon Einzug in unseren Alltag gehalten. Darüber haben wir die ganze Woche berichtet, auch in der Medizin, vor allem in der Krebsforschung verspricht KI große Vorteile. Mischa Ehrhardt hat sich für unsere Sommerserie umgeschaut.
Ein schwarzer Punkt auf der Haut, das Foto eines Muttermals. Das ist Alltag für Titus Brinker. An solchen Bildern lässt sich möglicherweise erkennen, ob ein Tumor entstanden ist. Das Erkennen übernehmen dabei zunehmend auch mit Daten gefütterte Maschinen, also KI-Anwendungen.
Wir haben gemerkt, dass bei Bildanalyse, wie man zum Beispiel sie in der Radiologie, in der Pathologie oder auch in der klinischen Diagnostik von Hautkrebs vorfindet, Computer viel genauer Muster erkennen als Menschen.
So Titus Brinker. Der forschende Arzt ist Leiter der Nachwuchsgruppe Digitale Biomarker für die Onkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Er und sein Team haben eine Software auf Basis von KI programmiert, die Hautärztinnen und Hautärzte beim Hautkrebs-Screening unterstützt, eine Art Hautkrebslupe. Für diese Software sind Brinker und seine Kollegen mit Innovationspreisen ausgezeichnet worden. Dabei trifft die Software durch die Analyse der Hautbilder Diagnosen, begründet sie und markiert die relevanten Stellen in den Bildern. Auf diese Weise können die Ärzte die von der KI formulierte Diagnose nachvollziehen und überprüfen.
Und wenn man diese beiden Intelligenzsysteme, sage ich jetzt mal vorsichtig, also das menschliche Gehirn und den Computer verbindet, kommt daraus eine sehr vielversprechende Kombination für den Patienten bei raus, die genauer ist, die empathisch ist, die menschlich ist und die vor allem sicherer ist.
So lautet das Stichwort denn auch Blended Intelligence, also gemischte Intelligenz. Neueste Erfindung der Heidelberger, ein Sprachmodell getauft auf den Namen Urobot. Das Sprachmodell kann Fragen zu urologischen Krebserkrankungen beantworten und schneidet nach Meinung von Titus Brinker bereits besser ab als menschliche Kandidatinnen und Kandidaten für die Facharztprüfung.
Also wir haben der KI die Facharztfragen gestellt, also klinische Fragen. Wir haben der KI vorher über 1000 Seiten Leitlinienwissen beigebracht und haben dann quasi zeigen können, dass wenn ihr die Facharztprüfung macht, dass sie deutlich genauer ist als ein Facharzt. 22% Punkte genauer, also 90% versus 68% der Fragen richtig beantwortet.
Auch Ursula Nestle wendet Formen mechanischer oder künstlicher Intelligenz an, und zwar in der Krebstherapie. Die Chefärztin in der Abteilung für Strahlentherapie am Klinikum Maria Hilf in Mönchengladbach verwendet Anlagen zur Bestrahlung von erkrankten Patienten. In denen passt sich der Bestrahlungsplan mit Hilfe der Computeralgorithmen auf die sich verändernde Lage der Organe der Patienten in Sekundenschnelle an.
Sprich, wenn jetzt heute der Darm woanders liegt oder die Speiseröhre sich verschoben hat oder so, dann kann man das im Bild angucken. Und man kann dann einen automatisierten Prozess machen der Markierung und auch der physikalischen Bestrahlungsplanung, was eine ziemlich zeitraubende Sache ist normalerweise. Und es gibt jetzt ganz neu eben Geräte, bei denen das automatisiert abläuft.
Viele dieser neuen KI-unterstützten Systeme befinden sich gerade in der wissenschaftlichen Diskussion und der Abwägung, ob und wie stark der Nutzen für Patientinnen und Patienten tatsächlich ist. Bei möglichen Einsätzen der neuen Technologien spielt auch die Frage nach dem Datenschutz eine wichtige Rolle. Schließlich geht es hier um ganz persönliche medizinische Daten. Krebsforscher Titus Brinker hat hier eine klare Position.
Datenschutz ist vor allem ein Thema für Gesunde. Solange sie gesund sind, interessieren sie sich vielleicht sogar dafür oder finden das vielleicht sogar ein wenig wichtig. Wenn sie krank sind, interessiert sie wirklich fast gar nicht mehr. Ich hatte noch keinen Patienten, der eine individuellere Versorgung ausgeschlagen hätte mit Krebs, der sich mehr Datenschutz dafür wünscht. Das ist ein völliger Irrglaube und unsere Gesetzgebungsprozesse gehen völlig an dem Willen der Patientinnen und Patienten und auch an dem Willen der Bevölkerung vorbei.
Künstliche Intelligenz hat also schon Einzug in die Medizin erhalten, etwa bei Diagnosen und Therapien von Krebserkrankungen. Doch das wirft auch Fragen auf, die künftig gesellschaftlich diskutiert und beantwortet werden müssen.
KI-Vorteile und Vorbehalte, Mischa Ehrhardt berichtete. Die EU hat auf den russischen Angriffskrieg im Jahr 2022 mit harten Sanktionen reagiert. Dazu gehören auch finanzielle Sanktionen. Rund 200 Milliarden Euro an russischem Zentralbankguthaben wurden eingefroren. Nun wurden erstmals 1,5 Milliarden Euro aus Zinserlösen dieser Vermögenswerte für die Ukraine freigegeben. Jakob Mayer.
Es gibt keine bessere Verwendung für das Geld des Kreml, als die Ukraine und ganz Europa zu einem sichereren Ort zum Leben zu machen, schreibt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Kurznachrichtendienst X. Konkret gibt die EU zur Unterstützung der Ukraine eine erste Zahlung von 1,5 Milliarden Euro aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten frei. Dabei geht es um außerordentliche Einnahmen, die dadurch erzielt wurden, dass die EU im Rahmen der Sanktionen gegen Moskau Guthaben der russischen Zentralbank gesperrt hat. Diese Einnahmen fallen bei Verwahrstellen wie dem belgischen Finanzdienstleister Euroclear an. Die EU hat im Frühjahr beschlossen, diese Gewinne zugunsten der Ukraine zu nutzen. Der Großteil des Geldes aus der ersten Tranche fließt in die Europäische Friedensfazilität, einen Topf außerhalb des EU-Haushalts, aus dem sich Mitgliedstaaten Waffenlieferungen an die Ukraine teilweise erstatten lassen können. Nach den Worten des Außenbeauftragten Josep Borrell soll damit militärische Ausrüstung bezahlt werden, etwa Luftabwehr und Artilleriemunition. Ein kleinerer Teil der Summe wird außerdem für direkte Finanzhilfen für die Ukraine genutzt. Nach Angaben der EU-Kommission sind in der EU rund 210 Milliarden Euro der russischen Zentralbank eingefroren.
Wir haben diese Sendung mit den geplanten Massenentlassungen beim Autozulieferer ZF begonnen. In der gesamten Autobranche läuft es gerade nicht rund. Das zeigt sich auch an den Geschäftszahlen von Mercedes. Geli Hensoldt.
Mercedes leidet unter einer Absatzflaute. Zwischen April und Juni verkaufte der Hersteller rund 4% weniger Autos als im Vorjahreszeitraum. In der Sparte Mercedes-Benz Cars brach der Gewinn deshalb deutlich ein. Vor allem die E-Autos des Stuttgarter Herstellers laufen schlecht. Im zweiten Quartal verkaufte das Unternehmen ein Viertel weniger vollelektrische Fahrzeuge. Nur etwa jedes 11. verkaufte Auto war ein E-Auto. Insgesamt machen dem Konzern Lieferprobleme zu schaffen und ein schwieriges Marktumfeld, vor allem in China. Dort sind die Preise für Neuwagen momentan stark unter Druck. Insbesondere bei E-Autos tobt ein Preiskrieg. Mercedes-Chef Källenius geht dennoch davon aus, dass sich der Absatz in der zweiten Jahreshälfte verbessern wird, auch weil neue Modelle auf den Markt kommen werden. Der DAX-Konzern hält deshalb im Großen und Ganzen an seiner Prognose für das Gesamtjahr fest und rechnet damit, dass der Umsatz das Niveau des Vorjahres erreicht und das Ergebnis leicht unter dem von 2023 liegen wird.
Gewinneinbruch auf der einen Seite, aber Mercedes hält trotzdem an den Jahreszahlen fest. Claudia Wehrle auf dem Frankfurter Börsenparkett beruhigt das die Aktionäre von Mercedes?
Vielleicht ein bisschen. Die Aktie hat sich zumindest vom Tagestief erholt, ist jetzt nur noch leicht im Minus.
Nicht nur Mercedes hat weniger verdient, auch der Chemieriese BASF. Wie sehen die Zahlen hier aus und was sind die Gründe?
Die Umsätze gehen bei BASF zurück. Die Geschäfte mit Agrarchemikalien laufen nicht gut. Der Konzern hält sich auch mit Investitionen in sein Batteriegeschäft zurück. Deshalb Sparprogramme, wie viele Stellen im Stammwerk in Ludwigshafen noch abgebaut werden sollen, steht noch nicht fest. BASF legt auch Projekte auf Eis. Das alles ist kein BASF-spezifisches Problem. Die gesamte Chemiebranche hat schon länger zu kämpfen. Unter anderem hat das damit zu tun, dass viele chemische Produkte in ganz vielen Wirtschaftszweigen eingesetzt werden, als Vorprodukt, als fertiges Produkt. Und wenn es der gesamten Wirtschaft nicht so gut geht, dann spiegelt sich das natürlich besonders in solchen Schlüsselbranchen wieder. Wenig verwunderlich. BASF-Aktien gehören zu den Verlierern im DAX am Nachmittag. Fast 1% im Minus.
Ja, nicht genug der schlechten Nachrichten. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp kann seine Prognose nicht halten.
Auch hier gehen die Umsätze zurück, was das Stahl- und Werkstoffhandelsgeschäft betrifft. Die Preise sind rückläufig, Überkapazitäten sind ein großes Problem. ThyssenKrupp steckt in einem ganz tiefgreifenden Umbauprozess. Das wird sich noch eine Weile hinziehen, die Aktien mehr als 7% im Minus.
Was machen diese enttäuschenden Unternehmensnachrichten denn mit dem Gesamtmarkt?
Im Minus ist der DAX heute gestartet, mittlerweile 0,6% im Plus. Er steht bei 18.422 Punkten. In der kommenden Woche dürfte es so turbulent weitergehen, wie das diese Woche der Fall war.
Dann schauen wir noch ganz kurz auf die Signa-Gruppe von René Benko. Die ist ja zusammengebrochen, aber es gibt Hoffnung für die KDW-Kaufhäuser. Was weiß man darüber?
Alle Warenhäuser der KDW-Gruppe bleiben erhalten. Für das Alsterhaus in Hamburg und für den Oberpollinger in München sollen neue Mietverträge unterschrieben werden. Für das KDW in Berlin gibt es schon länger einen Mietvertrag. Die schlechte Nachricht, etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ihren Job verlieren.
Dann noch Euro-Anleihen und Gold.
Der Euro wird mit $1,0857 gehandelt. Die Umlaufrendite von 2,41 auf 2,4% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet $2,384,56.
Danke an Claudia Wehrle auf dem Frankfurter Börsenparkett und danke auch für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Dorothee Holz. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen einen guten Abend.